Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, Kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles legal, Fintech, Recht, Kompakt, dem gemeinsamen Podcast von Payment and Banking und Anderton. In den letzten Folgen haben wir viel über Checkout-Prozesse, Kreditwürdigkeitsprüfungen bei einer OP-Later gesprochen. Heute haben wir ein Thema, das wahrscheinlich viele aus dem Alltag kennen, den Dispo, das berühmte, ja, kurz mal ins Minus rutschen. Und mit der Umsetzung der CCD2 ändert sich genau in diesem Bereich einiges. Und deswegen habe ich heute wieder Florian bei mir im Podcast. Florian, dich brauche ich nicht mehr vorstellen. Ich glaube, du bist jetzt ein bekanntes Gesicht hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen erstmal.
Hallo.
Florian, wie gesagt, die CCD2-Umsetzung bringt da einiges an Änderungen. Lass uns starten mit der eingeräumten Überziehungsmöglichkeit. Lass uns vielleicht damit anfangen. Was ändert sich denn durch die CCD2 ganz konkret?
Genau, also die, wie du schon sagtest, die eingeräumte Überziehungsmöglichkeit ist sozusagen der rechtliche Begriff für einfach das Produkt Dispo. Das ist, wenn die Bank dem Kunden vertraglich erlaubt, einen bestimmten Betrag zu überziehen. Das ist, da stellt sich die Frage, was ist das rechtlich? Und das war natürlich schon immer ein Verbraucherkredit, also die Disposition als Verbraucherkredit, auch im aktuellen Recht, aber der war in vielen Vorschriften privilegiert. Also insbesondere gab es Erleichterungen bei der Form, man musste den nicht schriftlich abschließen oder ähnliches. Und der Dispositionskredit wird im Grunde jetzt auch eingeordnet in den normalen Verbraucher, allgemeinen Verbraucherkredit. Das ist also jetzt auch ein allgemeines Verbraucherdarlehen und ist damit den klassischen Regelungen unterworfen, Widerrufsrecht, Abschluss in Textform, aber auch Anwendung der allgemeinen Verbraucherdarlehensregeln.
Okay, das heißt, der Dispo wird aufsichts- und zivilrechtlich ernster genommen als bisher. Was bedeutet das denn konkret für die Informationspflichten der Banken?
Ja, die Bank musste nach aktuellem Recht in regelmäßigen Zeitabständen den Kunden über die Information nach Artikel 247, Paragraf 16 informieren. Das waren sozusagen so Mindestinformationen, die er regelmäßig bekommen sollte. Das Gesetz sprach nur von regelmäßig in der aktuellen Version und daraus hat die Marktpraxis gemacht, immer zum Rechnungsabschluss des Kontos. Das war einmal im Quartal. Die neue Regelung verschärft das, also sie bleibt eigentlich wörtlich im Grunde identisch, fügt nur noch ein Wort ein, mindestens einmal im Monat. Das heißt, da ändert sich jetzt was von der Praxis. Diese Informationen können nicht wieder quartalsweise, sondern müssen jetzt monatlich erbracht werden. Das sind also Infos zu Datum und Höhe der ausbezahlten Beträge, Alter, neuer Saldo, Rückzahlungen, angewendeter Sollzinssatz. Das war so eine Information und die muss jetzt monatlich dargestellt werden.
Das heißt, übersetzt, der Dispo wird künftig nicht mehr wie eine flexible Konto-Nebenfunktion behandelt, sondern eher wie ein richtiger Verbraucherkredit mit klar dokumentiertem Status. Also kein schwimmendes Minus mehr, sondern so ein regelmäßig nachvollziehbarer Kreditrahmen.
Genau.
Spannend wird es ja, wenn die Bank die Überziehungsmöglichkeit kündigt. Da gibt es jetzt einen richtigen Kündigungsschutz?
Ja, ich glaube, man muss sich dazu erstmal in Erinnerung rufen, was aktuell gilt. Also aktuell ist der Dispositionskredit jederzeit kündbar. Im Verbraucherkreditrecht aktuell gibt es eigentlich eine Regelung, die eine Mindestkündigungsfrist von 2 Monaten vorsieht. Die gilt aber nicht für den Dispo. Also der Dispo war jederzeit kündbar. Es gibt jetzt da noch so juristisch so kleine so Sonderfälle, dass man sagt, in Härtefällen oder Unzeiten, aber an sich jederzeit kündbar. Und jetzt wird das da deutlich verschärft, weil wir hatten ja gesagt, dass der Dispo im Grunde wie ein normaler Verbraucherkredit jetzt behandelt wird. Und jetzt ist auch diese Sonderregelung weggefallen. Das heißt, der Dispositionskredit hat eine Kündigungsfrist von 2 Monaten. Dazu kommt noch ein Recht, und das ist noch nicht so ganz klar, wie das dann ausgestaltet wird. Da gibt es noch das Recht, dass man den Verbraucher 30 Tage vorher informieren muss, nach Kündigung, wenn ihm der Dispo gekündigt oder gekürzt wird. Also das, es gibt da noch ein zusätzliches Informationsrecht, dass man darüber informiert. Das Wechselspiel ist jetzt zwischen dieser Kündigungsfrist und den 30 Tagen, das ist noch nicht ganz klar. Dazu kommt, aber wichtiger ist noch das neue Recht, wenn dann der Dispo gekündigt ist und in Anspruch genommen war, dann muss dem Verbraucher das Recht gegeben werden, diesen in Anspruch genommenen Dispo in 12 gleichen Monatsraten zurückzuzahlen. Also wir nehmen mal ein Beispiel. Ich habe ein Dispo von 10.000, die Bank kündigt den. Ich habe den aber schon zu 6.000 Euro in Anspruch genommen. Dann muss mir die Bank erlauben, diesen Dispo in den 12 gleichen Monatsraten, das ist jetzt hier ohne Zinsen gerechnet, aber in 500 Euro pro Monat zurückzuzahlen. Aber eine vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Also die Bank muss mir die Möglichkeit einräumen, jederzeit zurückzuzahlen.
Heißt praktisch, die Bank kann den Dispo nicht mehr einfach kurzfristig kündigen und dann sofort das Konto dicht machen, sondern die muss erst eine Art Schonfrist mit irgendwie Ratenmodell anbieten.
Genau, also sie muss, wie gesagt, den Kreditvertrag kündigen und dann muss sie auch nochmal mit 30 Tagen das ankündigen.
Und wie sieht das in der Praxis aus? Braucht es denn jetzt zwei Schreiben, also erst Ankündigung und dann die eigentliche Kündigung, oder geht das in einem?
Ja, das ist das Gesetz wirkt so ein bisschen, das Gesetz schreibt vom Wortlaut her, nach der Kündigung muss man mit einer Frist von 30 Tagen informieren. Das könnte man so interpretieren, dass man zwei Schreiben braucht. Also ich interpretiere das so, dass das nur die Kündigungserklärung ist. Also faktisch schickt man praktisch eine Kündigung, ja, und sagt, die Kündigung wird aber, und dann informiert man gleich über diese 30-Tagesfrist. Und wenn es einen Überziehungsbetrag gibt, dann würde man gleich über das Recht informieren mit diesen 12 Monaten Rückzahlung. Ja.
Das erleichtert die praktische Umsetzung natürlich. Entscheidend ist aber, dass eben die Kommunikation rechtlich sauber aufgebaut ist, ne? Lass uns nochmal über die 12-Monats-Rückführung sprechen. Ist das aus rechtlicher Sicht bereits ein neuer Kreditvertrag oder eher ein Software?
Ja, das ist ein spannender Punkt. Die Norm spricht davon, dass die Bank dem Verbraucher dieses Modell anbieten muss. Wir gehen jetzt eher davon aus, dass das jetzt kein zwingend zivilrechtlich bereits voll ausgestaltetes Vertragsangebot sein gemeint ist, sondern die Möglichkeit geben muss, eine entsprechende Ratenzahlungsvereinbarung abzuschließen. Also das heißt, wenn man sagt, man sollte darüber informieren und dann einen Prozess offerieren, wie der Kunde sich das in Anspruch nehmen kann und einwenden kann. Spannend ist dann, wie man es konkret umsetzt, weil nämlich das kann entgeltlich sein, das heißt, die Verzinsung, die ursprüngliche Dispo-Zins könnte auch weiter angewendet werden. Da ist es nur unklar, was das dann heißt. Also wenn ich jetzt ihm 12 Monate einen Zahlungsaufschub gewähre, ist das dann auch wieder ein Zahlungsaufschub, der unter dem Verbraucherkreditrecht liegt oder nicht? Wenn man das im Gesetz guckt, unserem Verständnis oder meinem Verständnis schon, eher schon. Also der unentgeltliche Zahlungsaufschub, den kann ich außerhalb des Verbraucherkreditrechts machen, aber wenn ich einen entgeltlichen Zahlungsaufschub mache, also ich verlange Zinsen für den Zahlungsaufschub oder während des Zahlungsaufschubs, dann brauche ich auch, glaube ich, dann würde ich empfehlen, wieder ein volles SEKI zu machen und einen neuen vollen Verbraucherkredit.
Du hast vorhin schon anklingen lassen, dass auch bei Dispo-Krediten die Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung steigen. Was verlangt denn der Gesetzgeber da?
Ja, wir hatten das ja auch in unserer vorigen Folge, das Thema Kreditwürdigkeitsprüfung. Und dann waren immer die Diskussion Proportionalitätsgrundsatz. Also man muss ja Einnahmen, Ausgaben
und sonstige Informationen in einen Proportionalitätsgrundsatz setzen. Und da ist immer so nicht so ganz klar, gibt es verpflichtende Datenpunkte oder gibt es, und das wird ja immer abhängig gemacht vom Produkt. Jetzt beim Dispo. Zum Dispo äußert sich der Gesetzgeber aber mal konkreter, zumindest nur in der Regierungsbegründung. Aber in der Regierungsbegründung steht, dass für die Kreditwürdigkeitsprüfung auch dieses Rückzahlungsrecht praktisch maßgeblich ist. Also das Rückzahlungsrecht war ja, wenn ich den Dispo gekündigt wird, dann muss der in 12 Monatsraten zurückzahlen können. Also das ist dieses Recht. Daraus folgt der Gesetzgeber, dass der Dispo im Kündigungsfall ist, die Kreditwürdigkeitsprüfung so gebaut sein muss, dass man gucken muss, kann der Darlehensnehmer das in 12 Monaten in gleichen Raten zurückzahlen. Also ist das frei verfügbare Einkommen, reicht das, dass der Dispositionskredit in 12 Monaten zurückgeführt werden kann. Und damit wandert die Dispo-Vergabe weg von eher so einer soften Bonitätsprüfung hin zu einer stärkeren Einkommens- und ausgabenbasierten Analyse. Und dies führt bei Banken, je nach Bank, schon zu einer größeren Umstellung. Also wenn ich sage, ich nehme das frei verfügbare Einkommen, das heißt ja, ich muss Einnahmen und Ausgaben bewerten. Sonst komme ich nicht zum frei verfügbaren Einkommen. Ich muss gucken, was nimmt der ein an Gehälter und was gibt er aus. Das heißt, damit lege ich im Grunde die Datenpunkte fest. Ich brauche Einkommen und Ausgaben. Und das ist eine Veränderung. Manche Banken haben praktisch nur die Einkommensseite betrachtet. So der Klassiker ist 3-Monatsgehälter. Wir gucken, ja, wir machen den Dispo, also die ganz alte Formel war, wir nehmen den 3-Monatsgehälter, der Dispo ist das 3-Monatsgehälter war 3. Oder wir warten, bis wir 3-Monatsgehälter haben. Und das müsste man jetzt umstellen.
Okay, ja, das zeigt gut, wie stark die CCD2 hier eigentlich in bestehende Kreditprozesse eingreift. Ne? Selbst Produkte, die bislang eher automatisiert und standardisiert liefen, brauchen künftig mehr Prüfung und Dokumentation.
Ja, und auch, auch nur beiläufig sozusagen durch eine kleine Andeutung des Gesetzgebers in der Regierungsbegründung. Also das verändert das so beiläufig, jetzt brauchen wir auf einmal doch diese Datenpunkte.
Kommen wir zur zweiten Variante, der geduldeten Überziehung, also dem Fall, dass ein Konto faktisch ins Minus rutscht, ohne dass eine klassische Dispo-Linie vereinbart wurde. Was verändert sich durch diese neuen Regeln?
Genau, also da ändert sich auch etwas. Also das gab es natürlich schon immer, dass man sozusagen so die sogenannte geduldete Überziehung, dieses ins Minus rutschen. Hier wird jetzt auch eine Kreditwürdigkeitsprüfung verpflichtend eingeführt. Also die Bank muss eine Kreditwürdigkeitsprüfung für den Kunden machen. Das Besondere ist, dass man die nicht machen muss, wenn der ins Minus rutscht. Also nicht bei der Einräumung, also der geduldeten Überziehung, sondern das Gesetz sieht vor, man muss diese Risikoprüfung machen bei Vereinbarung des Entgeltes über die Duldung. Also das Ziel ist es hier, die Schutzlücke bei kurzfristig teuren Überziehungen zu schließen. Das Besondere ist nur, wann ist das mit dem Entgelt? Das führt, glaube ich, zu einigen Problemen oder zur Veränderung der Prozesse.
Das heißt doch praktisch auch, Banken müssten künftig viel früher erkennen, wenn Kundinnen und Kunden dauerhaft oder regelmäßig ins Minus rutschen. Wie verändert das die Prozesse im Alltag an sich?
Ja, also wenn man es genau nimmt bei dem Thema Entgelt, ich muss die Risikoprüfung machen, wenn ich das Entgelt vereinbare. Wann vereinbare ich faktisch das Entgelt? Das Entgelt vereinbare ich in der Regel, wenn der Kunde sein Konto aufmacht, er hat noch gar kein Dispo bekommen, er hat ein Konto aufmacht und ich füge diese Preistabelle ein und da steht geduldete Überziehung so und so viel Prozent. Das führt praktisch dazu, dass ich eine Kreditwürdigkeitsprüfung machen muss zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung. Ja. Und dann ist die Frage, was für ein Ausmaß der geduldeten Überziehung habe ich oder habe ich nicht? Manche Banken machen sozusagen, ich vereinfache jetzt mal so 200 Euro, ne, dass man so kleine Überläufer oder 500 Euro, dann müsste ich eine Kreditwürdigkeitsprüfung auf 500 Euro machen. Da kann man fragen, okay, was muss ich dann machen? Also da würde ich sagen, für den Proportionalitätsgrundsatz muss ich da nicht viel machen. Es hängt eigentlich dann davon ab, macht die Bank schon irgendwie eine Kreditwürdigkeitsprüfung bei Kontoeröffnung. Wenn sie da schon irgendwas macht, vielleicht schon einen Score zieht oder so etwas, dann könnte man sagen, ja, vielleicht ist das schon mit dem Proportionalitätsgrundsatz bei 500 Euro irgendwie erfüllt. Wenn nicht, dann muss sie da die Prozesse umstellen. Und der letzte Punkt, also da muss man wirklich ins Detail gehen. Manchmal gibt es auch Fälle, dass Banken sagen, ich gebe eine eingeräumte Überziehung von 5.000 und weil wir den so gut finden, eine geduldete Nummer von 2 oben drüber, also so 7. Ja, und dann muss man wirklich gucken, wie man jetzt hier diese Risikoprüfung macht auf diese Fälle. Welche Werte muss ich nehmen? Muss ich jetzt für die 7.000 Euro dann das mit den 12 Monaten die Eingaben, Ausgaben machen? Das ist da nicht so ganz trivial.
Wenn wir das jetzt zum Abschluss nochmal zusammenziehen, was bedeuten die neuen Regelungen rund um Dispo und geduldete Überziehung jetzt insgesamt für Banken und Fintechs?
Ja, im Kern sind es vier Themen, Produkt und die Vertragsgestaltung, also erstmal ist, wie gesagt, das volle Verbraucherkreditrecht anwendbar. Ich brauche einen Prozess für diese 12 Monats Ratenlösung bei Kündigung. Das ist sozusagen erstmal das Wichtige. Und dann habe ich zweitens da diese Prozesse, ich muss jetzt monatlich darüber informieren. Ich muss dann auch irgendwie dann dieses Ratenangebot ermöglichen, da irgendwie so einen Workflow bauen. Dann diese Kreditwürdigkeitsprüfung umstellen auf die 12 Monate und natürlich Beratungspflichten und Schuldnerberatung, also die üblichen verbraucherkreditrechtlichen Pflichten, die wir jetzt auch schon hatten, wenn der Kunde abgelehnt wird, dann muss ich in eine Schuldnerberatung verweisen und so weiter.
Das war's schon zur heutigen Folge zu Dispo-Krediten und geduldeten Überziehungen und der CCD2. Lieber Florian, erstmal ganz herzlichen Dank an dich.
Gerne, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und dann sind wir nämlich leider am Ende unserer Serie angelangt. Du hast mir aber vorhin schon verraten, dass es nicht lange dauert, dass wir uns wieder im Podcast mit einem neuen Thema hören. Da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt also dran. Es geht weiter mit Alles legal, Fintech, Recht kompakt. Spannend wird es ja, wenn die Bank die Überziehungsmöglichkeit kündigt. Da gibt es jetzt einen richtigen Kündigungsschutz, oder? Stopp, 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 Florian. Hast gehört? War kein, du warst weg. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, hör? Auf einmal warst du nicht mehr zu hören. Ach, getrennt. Alles klar. Okay, gut. Dann nochmal, warte. Spannend wird es ja, wenn die Bank die Überziehungsmöglichkeit kündigt. Da gibt es jetzt einen richtigen Kündigungsschutz, oder? Das heißt praktisch, die Bank kann den Dispo nicht mehr einfach kurzfristig kündigen und dann sofort das Konto dicht machen, sondern muss erst eine Art Schonfrist mit Ratenmodell anbieten.